Da gibt es einiges noch vorzubemerken. Ich möchte heute Morgen über Johannes, über den Bund Gottes mit uns und Israel sprechen. Aber vorher müssen wir noch einige Vorbemerkungen machen, damit wir das richtig verstehen. Ich habe vorhin von dem semitischen Denken gesagt. Das steht im Widerspruch zu Platon. Als ich noch in die Schule ging und eine etwas umfangreichere Arbeit über diesen Philosophen anfertigen musste, den ich mit Begeisterung las, muss ich zugeben. Platon. Da habe ich damals Elemente des Christentums entdeckt, der christlichen Lehre, des Neuen Testaments, dachte ich. Aber dann habe ich herausgefunden, das stimmt nicht, aber das war erst später. Der schreibt nämlich, der Geist befindet sich im Gefängnis unseres Leibes, so wie ein Mensch sich in einer dunklen Höhle gefangen befindet. Und er muss befreit werden. Und daraus hat sich dann manches entwickelt. Die Geistfeindlichkeit, die Leibfeindlichkeit im Christentum. Es muss alles sehr geistlich gedeutet werden. Na, da hat es Kapriolen gegeben. Darüber könnte man viel sagen und erzählen. Aber ich habe herausgefunden, dann später, Gott macht diesen Unsinn nicht. Was hat er gemacht? Er hat sich Mühe gegeben, aus Staub der Erde einen Leib zu formen und lässt sogar in den Psalmen den Messias jubeln, du hast mir einen Leib bereitet. Der Leib ist wichtig. Dein Leib ist wichtig. Und wenn Paulus, und das ist die einzige Stelle in der Bibel, im Thessalonicher Brief, wo er von Geist, Seele und Leib spricht, wenn er das erwähnt, dann erwähnt er das halt nur einmal, aber wenn wir ihn lesen, ist das nicht mal sein Konzept. Der Leib ist genauso wichtig wie die Seele. Nefesh. Die Seele, in Hebräisch heißt das Nefesh. Die Seele, das Leben. Gott hat den Menschen zu einem lebendigen Wesen gemacht. Und jetzt ist es für ihn wichtig, dass dieser Mensch mit seinem ganzen Leib Gott dient. Darum ist Essen auch im Himmel zu finden. Klo werden wir wahrscheinlich dort nicht haben. Aber ja klar, wenn man vom Essen spricht. Na, jedenfalls, im Himmel wird gegessen und getrunken, wird gefeiert. Das ist wichtig. Der Leib ist wichtig. Warum hat Jesus Mitleid mit Menschen gehabt, wenn sie krank waren? Wenn der Leib nicht wichtig ist, nach altchristlicher Lehre. Alles Geist. Der Geist ist wichtig. Ja, ja. Nein. Guck mal. Diese Frau da, ne, die krank war, die kommt, fasst ihn an, nicht ihn, aber diese Schaufäden, die er an seinem Gewand, an seinem äußeren Mantel trug und wird gesund. Wir lesen, dass er Mitleid hatte mit 4.000 Leuten Die haben 3 Tage gehört, wie er gepredigt hat, haben das Essen vergessen. Und dann hätte er ihnen ja sagen können, ihr habt geistliche Speise bekommen. Dann hätte er so vielleicht so gemacht oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Ein schönes Zeichen, rituell. Und dann hätte er sie mit geistig gefülltem Magen nach Hause gehen können, lassen können. Ne? Nein. Und der Koinonia wird dann eine schöne Suppe gekocht. Nach der geistlichen Speise. Dass wir auch was zu essen haben. Von wegen, der Mensch lebt nicht vom Geist allein, vom Wort allein, sondern auch von jeder Suppe und jedem Stück Brot, das zugerichtet wird. Das stimmt, oder nicht? Denn die Bibel sagt ganz ausdrücklich, hat er sich die Leute angeguckt und es jammerte ihn sein. Das heißt, das Wort, das dort geschrieben ist, seine ganzen Därme, die gingen in Bewegung, und das ist ein hebräisches Wort, das bedeutet, ihm ist fast das Herz gebrochen, dass die Leute hungrig waren. Deswegen hat er ihnen Brot und ein wenig Fischlein gegeben. Toll, ne? So, deswegen ist auch das wichtig. Und dann gab es diese heiligen Mönche. Ich habe 1,5 Jahre in einem Kloster meine Tätigkeit als Zivi vor über 40 Jahren ausgeübt. Ich war im Kloster. Ich kenne die Gedanken, die dahinter stehen, hinter diesen Gelübden und so weiter. Ein Gelübde ist das, also Gehorsam. Was noch? Das Augustinische? Gehorsam? Armut? Und dann kommt ein schönes Wort, das wir auch bei Luther finden, Galater 5. Vers 23, das letzte, Keuschheit. So. Ne? So, sich. Ja, Keuschheit. Keuschheit, das bedeutet sexuelle Enthaltsamkeit. Es ist Gott eine große Freude, wenn ich nicht heirate. Wenn ich nur mit der Bibel verheiratet bin. Das Gegenteil lehrt die Schrift. Wenn wir in das semitische Denken hineindringen wollen, um die Bibel richtig zu verstehen, dann erkennen wir, wie wichtig es ist, dass ein Mann eine Frau findet und eine Frau einen Mann findet. Und das ist die vollkommene Erfüllung eines Menschen. Dann ist er erst Mensch. Ein Mann ist kein Mensch, wenn er nicht eine Frau hat. Und umgekehrt die Frau ist kein Mensch, wenn sie nicht einen Mann hat. Alles klar? Das sagt die Bibel. Deswegen ist auch Sexualität so wichtig in der Bibel. Und wird als etwas Gutes und Normales und Wichtiges gepriesen. Ja. Oder nicht? Was Luther als Keuschheit übersetzt, das entspricht seinem, ich habe gestern gesagt, welch ein genialer Mann der war. Ein Jahrtausendmensch war das, noch nicht einmal, 2000 Mensch. Der Mann hat uns von dem Joch schrecklichster Religiosität und Finsternis befreit. Gott sei Dank, Baruch Hashem. Aber er war ein Mensch und hat halt auch Fehler gehabt und konnte nicht alles wissen. Dann hat er das Wort Keuschheit aus seinem Mönchsdasein mit so schön übernommen und hat es dann da reingetan. Aber das Wort Keuschheit im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 23, das bedeutet ja, dass ich für alle Dinge meines Lebens, für Essen, Trinken, Sex und Arbeit und alles Mögliche, was es gibt, das richtige Maß habe und nichts übertreibe. Ist es gut? dann brauchst du nicht 7 Stunden dir so ein Quadratgesicht anzugucken, ne? So gefangen in diesem. Ne? Ist Bescheid. Ja, das Mäuschen. Ne? Also, wir lernen, der Leib ist wichtig. Okay? So, jetzt kommen wir zum Wort Gottes. Aber da muss ich jetzt noch 2 Vorbemerkungen machen, damit wir dann das mit dem Bund verstehen. Da gibt es eine menschliche Seite. Gott sagt zu Abraham, geh raus aus deinem Land. Geh von dort weg, aus deinem Vaterhaus, aus deiner Verwandtschaft, aus deiner Mischpoche. Geh raus aus dem Land, in dem du wohnst. Das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann er geht durch den Euphrat. Und dann finden wir ihn im Land Kanaan und dort wird er im Zusammenhang damit, dass Lot in Gefangenschaft gerät, Hebräer genannt. Zum ersten Mal Hebräer. Das heißt, einer, der hindurchgegangen ist. Einer, der hindurchgegangen ist und alles hinter sich gelassen hat. Diejenigen, die gestern da waren, erinnern sich an dieses schöne Bild vom Jordan. Die Leute kommen zu Johannes von Jerusalem runter, gehen durch den Jordan, hören seine Predigt von der Buße. Sie wenden sich um, kehren um zu Gott, tauchen unter im Jordan und gehen zurück. Und der Ort, der dort benannt ist, heißt Beit Avara, Ort des Hindurchgehens. Avara ist Hebräer. Das ist dieselbe Wurzel wie Hebräer. Ich sag's mal mit meiner Deutung, Ort des Hebräerwerdens. Ich muss Hebräer werden. Ich muss eine Entscheidung in meinem Leben treffen, und Dinge meines alten Lebens hinter mir lassen und etwas ganz Neues mit Gott beginnen. Das ist mein Part, das ist mein Teil. Deswegen ging Israel durch das Schilfmeer, deswegen ging Israel durch den Jordan als gesamtes Volk, deswegen ist auch Johannes am Jordan gewesen, damit auch dieses Wort erfüllt würde. Sie sollten wirklich Hebräer werden. Sie sind hindurchgegangen. Und dieses Wort hindurchgegangen, das wird uns jetzt gleich nochmal beschäftigen. Hindurchgegangen. Und dann die göttliche Seite. Deswegen lese ich jetzt das Wort in Evangelium Johannes, Kapitel 1, Vers 14 bis 17. Das Wort wurde Fleisch. Und zeltete unter uns oder wohnte unter uns vorübergehend. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade auf Gnade aufgeschichtet. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. So möchten wir, Herr, dass du dich auch heute Morgen in unserer Mitte kundmachst und uns die Größe deines Bundes und deiner Liebe, all dessen, was damit zusammenhängt, auch der Erlösung deutlich machst. Dank sei dir, dass du hier bist. Amen. Wenn wir in unsere Menschwelt so hineinschauen, sagen wir mal am Sonnabendvormittag, dahin gehen, wo die Leute einkaufen, Stadtzentrum, Fußgängerzone, vielleicht bei Real oder Aldi. Wenn wir die Leute richtig anschauen, Menschen haben Sehnsucht. Sie glauben, in materiellen Dingen Erfüllung zu finden. Es ist schön, etwas Neues zu kaufen. Kleid ist eigentlich nicht nötig, aber man kauft es und ne, man hat noch genug im Kühlschrank. Aber, ne, und ihr seht das, wenn ein Feiertag ist, die Straßen sind am nächsten Tag verstopft. Man hat nichts mehr im Kühlschrank und am Tag vorher ist schon alles verstopft, weil man unbedingt, ne, ja, das ist der Trend. Der Mensch sehnt sich nach etwas. Dahinter verborgen ist aber die Sehnsucht nach Erlösung. Erfüllung, besser gesagt. Da ist Leere im Menschen. Ohne Gott ist Leere drin. Ich sage das mal so plakativ einfach hin. Ohne Gott ist der Mensch leer. Da begegnet, kommt Gott in sein Leben rein. Das ist das Fantastische, das Wunderbare. Gott hat uns ja geschaffen. Übrigens, in der Bibel wird Gott nicht bewiesen. Da wird nichts bewiesen. Da wird einfach hingenommen als gegeben. Und ich brauche mich mit keinem Menschen darüber zu streiten, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Ist doch da, oder? Und Gott kümmert sich um uns. Gott kümmert sich ganz fantastisch um uns, damit wir ein erfülltes, glückliches Leben haben. So, ich kann mich auch hinsetzen, ne? Muss ja nicht stehen. Ich habe das hier bei meinem lieben Peter gesehen. Das ist viel schöner, dann brauche ich nicht so viel rumzuhampeln. So. Erlösung, Erfüllung. Leben soll richtig lebenswert sein, soll sich lohnen. Nicht, weil ich viel Moos habe, viel Kohle auf dem Konto, sondern weil in der Situation, in der ich mich befinde, mein Leben Erfüllung hat. Ich bin glücklich. Ich habe solche glücklichen Menschen gesehen, in tiefster Armut, in einer Gegend dort in Brasilien, Südbrasilien, wo wir 20 Jahre lebten. Ich habe nirgends so arme Deutsche erlebt wie dort in Südbrasilien. Es ist ein Jammer. Barfuß, Analphabeten, können nicht richtig Deutsch, können nicht richtig Portugiesisch. Jammerlich. Arme Menschen. Aber glücklich, als das Evangelium in ihr Leben kam. So. Gott hat uns Menschen gemacht. Und er will uns Sinn geben und gibt er auch. Und da hat er sich etwas ausgedacht. Ich trete in das Leben der Menschen ein und biete ihnen meinen Bund an. Und hier haben wir ein Wort im Johannesevangelium, Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit ist das herausragende Bundeswort für den Bund Gottes mit uns. Das ist ein Wort, das im Alten Testament 13 Mal vorkommt. Ich werde es euch an zwei Stellen zeigen. Und das ist so, so wichtig, denn es bezeichnet etwas oder bezieht sich auf den Charakter Gottes und auf die Unauflösbarkeit seines Bundes, den er macht. Schauen wir mal in 1. Mose 24 rein. Da ist diese Geschichte, wo Eliezer, der Knecht des Abraham, zu Laban kommt, zu Betuel und Laban, und für Isaak eine Frau besorgt. Bisschen außergewöhnliche Geschichte, ne? Ich meine, das machen heute auch so die Internetagenturen für uns, ne? So, und jetzt soll die Sache in trockene Tücher kommen, dass die Rebekka auch mit Eliezer mitgeht. Und da steht Vers 49. Oder ich lese mal Vers 48. Dann verneigte ich mich und warf mich vor dem Herrn nieder und dankte dem Herrn, dem Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hatte, die Tochter des Bruders meines Herrn für seinen Sohn zu nehmen. Und nun, wenn ihr Gnade und Treue, oder wie steht's bei euch? Gnade und Treue, ne? An meinem Herrn erweisen wollt, so teilt es mir mit. Und wenn nicht, so teilt es mir auch mir nicht mit. Ich werde mich zur Rechten oder zur Linken wenden. Hier steht Gnade und Treue. Gnade und Wahrheit. Chesed ve'emet. Chesed ve'emet. Ich habe gestern erklärt, Chesed, Gnade, das ist die unendliche, unwandelbare, ewig gleichbleibende Liebe, Güte und Gnade Gottes. Kann man nicht in einem Wort ausdrücken in Deutsch? Kann man nur so sagen. Wenn ein Hebräer Chesed hört, dann steht ein ganzer Komplex, ein ganzes Konzept vor seinen Augen. Und er weiß, da habe ich es mit der ewigen, unauflösbaren Liebe Gottes zu tun. Wir als Germanen, wir haben den Thor noch hinter uns und Jupiter und Loki und Freya und all die bösen Götzen, die uns Angst machen. Hier der Gott der Hebräer, sein Gott voller Liebe, der uns immer zugewandt ist. Immer. Und dann kommt das andere Wort, das heißt Treue. Das heißt auch Wahrheit. Es ist mit Glauben verwandt und verbunden. Emet. Das heißt also eine unwandelbare Treue, die absolut wahr ist. Da ist nicht ein Körnchen von Lüge drin. Da wird sich nichts dran ändern. Wahrheit. Es ist Wahrheit. Es ist mehr als eine wahre Sache. Es ist eine absolute Wirklichkeit, die unveränderbar ist. Und das ist die Basis des Bundes Gottes. Und warum sagt Eliezer das hier? Er sagt es deswegen, weil hier, wenn er die Frau holt, wenn er das Mädchen nimmt, ein Bund geschlossen wird. Nicht nur zwischen Isaak und der Rebekka, sondern es ist ein Familienbund im Spiel. Also ihr werdet Gnade und Treue an mir erweisen, Gnade und Wahrheit oder Liebe und Wahrheit an mir erweisen oder an meinem Herrn erweisen. Das bedeutet, wir machen einen Bund. Ihr sagt ja, ich sag ja und das gilt immer. Toll, ne? Das gilt immer. So, nächste. Josua Kapitel 2. Ihr kennt die Geschichte, wo die beiden Kundschafter nach Jericho kommen und in das Haus einer Hure geraten, einer Prostituierten. So, na, da hat sich Gott aber auch was ausgedacht, ne? Mann, der kommt auf Ideen, du. Und da sagten, Vers 14, da sagten die Männer zu ihr, zu Rahab, sie wollten sie ja retten. Unsere Seele soll an eurer Stadt sterben, wenn ihr, also du mit deinen Verwandten, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns das Land gibt, dann werden wir Gnade und Treue an dir erweisen. Da ließ sie sie an einem Seil durch das Fenster hinunter. Sie hat das Seil dann reingetan. Also, wir sagen dir jetzt hier etwas zu. Und dazu stehen wir mit unserem Leben. Okay? Daran wird sich nichts ändern. Wenn du dein Wort hältst, wir halten unser Wort. So. Und dann kommt Jesus in die Welt und dann wird dieses wunderbare Wort von der Gnade und der Wahrheit gesagt. Der Hintergrund ist ganz interessant. Der historische Hintergrund ist überaus interessant. Ich habe ihn dort in diesem schönen weißen Buch, Sind wir denn nicht frei, deutlich gemacht. Da ist ein Herrscher. Er hat einen schwachen König an seiner Seite, der bedroht ist. Oder er hat einen seiner guten Leute, die ein Lehen vielleicht haben. Und er liebt diesen Menschen. Er hat ihn gern. Und aus seinem großen Herzen heraus bietet er diesem Menschen jetzt seinen Bund an. Und sagt, hör mal, was immer auch kommen mag, ich biete dir meinen Bund an, damit du sicher bist. Niemand kann, soll, darf dir etwas tun. Wenn er dich angreift, greift er mich automatisch an und dann hat er einen Krieg am Hals. Motiv Chesed. Motiv Gnade. Motiv Liebe. Und dann der Bund. Und dieser Bund ist unauflösbar. Wir finden das Wort, wie ich sagte, Gnade und Wahrheit noch 13, also insgesamt 13 Mal im Alten Testament. So. Und darauf, auf diesen Bund, greift Johannes zurück und sagt ganz deutlich, Jesus ist gekommen, voller Gnade und Wahrheit. Mose konnte nur als Mensch kommen. Mose konnte nur als ein Mensch kommen, der etwas von Gott empfangen hat, und gibt es weiter, so wie wir das tun. Gott schenkt uns etwas und wir geben es den Menschen weiter. Ja, das ist es. Aber als Jesus kam und das Gesetz, die Tora, die Lehre, war fantastisch. Wo hatte ein Volk so eine Lehre? Da wurden vor allen Dingen die mitmenschlichen Beziehungen geklärt. Da wurde so vieles über Mitmenschlichkeit gesagt. Und aber Mose konnte nicht mehr tun. Er war ein Mensch. Jetzt kommt Jesus. Schaut man in seine Augen und erlebt eine Persönlichkeit, die hat es so noch nicht gegeben. Jesus hat nicht Angst davor, seine tiefen inneren Gefühle als Mann den Leuten zu zeigen. Er weint. Ein Mann weint. Dieser selbe Mann steht da und gebietet Sturm und Wellen und sagt seinen hartgesottenen Fischern, die solchen Sturm schon öfters mal erlebt haben. Hey, Jungs, was habt ihr Angst? Und stillt den Sturm. Dieser Mann, der weinen kann, der seine Tränen nicht verbirgt, der fragt, wen sucht ihr denn? Jesus von Nazareth. Sagt er, hier bin ich. Ohne eine Träne zu vergießen, ohne zu zittern. Merkt ihr was? Ein Mann, anders als wir. Gott im Menschen. Gott zum Anfassen. Gott wurde Fleisch. Um den Menschen zu zeigen, wie wichtig ihm der Bund ist, den er mit Abraham, mit Mose, mit Israel, mit David geschlossen hat. Und den er bereit ist, mit der ganzen Menschheit zu schließen. Gnade und Wahrheit. Die Menschen sehen, boah, was ist da los? Wisst ihr, ich kenne das von mir, wenn Blicke töten könnten, ne? Kannst nicht vergessen. Du wirst den Blick manch eines Frommen nicht mehr los, dein Leben lang. Das ist mir so gegangen. Aber wenn Jesus dich anschaut, dann verblasst dieser Blick der Menschen. Du wirst ihn nie vergessen. Er ist voller Güte und voller Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Und jetzt gehen wir zu dem Vers oder zu dem Abschnitt, den wir gestern angesagt haben. 1. Mose, Kapitel 15. Da hat Gott zu Mose gesagt, hab nicht Angst, Abraham, ich bin dir ein Schild. Ja, sagt er, das ist ja gut und schön, aber ich habe ja keine Kinder. Jetzt bin ich ein alter Mann, 85, habe keine Kinder. Und dieser Eliezer von Damaskus, der wird alles erben. Und so weiter. Was soll das? Meine Frau ist 75. Naja. Ich bin der Herr, der dich herausgeführt habe aus Ur Chaldäa, Kapitel 15, Vers 7. Dann sagt er, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder. Eine Turteltaube und eine junge Taube. Und dann brachte er ihm alle diese, er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel zerteilte er nicht. Man konnte dann dazwischen hindurchgehen. Und dann lesen wir, es geschah, Vers 17, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da ein rauchender Ofen. Und eine Feuerfackel, Lapid Esch. Esch ist Feuer, Lapid ist Fackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben vom Strom Ägypten an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Da fuhr eine Feuerfackel hindurch. Abraham ging hindurch und da fuhr Gott hindurch, die Feuerfackel. Und damit war der Bund besiegelt. Im Hebräischen heißt es, ein Bund wird nicht geschlossen, er wird geschnitten. Ein Bund wird geschnitten. Das heißt also, so wie diese beiden Teile da sind und tot sind, wenn ich den Bund breche, geschehe es mir genauso. Mit dem Bund gehe ich eine Vereinbarung auf Tod und Leben ein. Auf Tod und Leben, Gedeih und Verderb. Ich liefere mich ganz dem anderen aus und stehe in Treue zu dem, was ich gesagt habe. Abraham, genau wie Gott auch. Und Gott besiegelt das durch eine Feuerflamme. Das ist sein Bund mit Abraham. Und er sagt, guck mal, neulich las ich, dass es dass es Wissenschaftlern aufgegangen ist, dass diese Milliarden von Sternensystemen oder Milliarden von Galaxien, die es gibt, so viele unzählige Billionen und wohl auch Billiarden von Sternen haben, dass wir auf Erden auch nicht weniger Sandkörner haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, keine Ahnung, ich las diese Meldung. Ihr wisst, was man von Medien halten kann, nicht wahr? Die sind nicht immer ganz so. Aber schon mal interessant, so eine Mitteilung. Sterne, unzählige Sterne. Nun sind es nicht Milliarden Juden, es sind Millionen. Aber die große Zeit kommt ja noch. Wenn die ganzen Nationen, überlegt mal, wie viele Milliarden sich zum Herrn bekehren werden demnächst. Ich würde mich ja freuen, wenn ich das noch erleben könnte. Meine Zeit. Ja. Auf jeden Fall eine Riesenverheißung, verbunden mit diesem Bund, den er geschlossen hat. Kern dieser Botschaft ist die Rettung der ganzen Welt. Während Gott Abraham das Land verheißt und sagt, das ist das Land für deine Kinder, hat er im Hintergedanken, dieser Abraham wird mit seinem Volk, er wird ja tot sein, aber sein Volk, wird dann die Erlösung, das sogenannte Protoevangelium, das schon bei der Austreibung aus dem Paradies verkündigt worden ist. Der wird kommen, der die Verse, der den Kopf zerschlagen, ne, und zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Dieses Evangelium, das wird in die ganze Welt hinaus verkündigt werden, Erlösung durch das Volk Israel. Wenn es mal dieses Land hat. Man könnte sagen, lieber Gott, da hast du wohl die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Naja, auf jeden Fall, Freiheit, Rettung ist die Sache. Nun haben wir gestern kurz 2. Mose 15 aufgeschlagen. Meine Stärke, mein Loblied ist der Herr, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mir zur Erlösung geworden. Er ist mein Gott, dies ist mein Gott. Er wird auf ewig königen. Er wird auf ewig herrschen. Und dieser Gott sagt jetzt in Kapitel 14, wenn ihr mal vorher reinschaut, Vers 15. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Boden, auf Yabasha, trockenem Land, wie Wüstensand, mitten in das Meer hinein kommen. Und was steht da bei dir? Hineinkommen. Vers 16, das letzte Wort. Hineingehen. Könnt ihr mal? Ja. Hineingehen. Nein. Gott sagt zu Noah, Kapitel 7, Vers 1, komm in die Arche. Und Gott sagt zu Mose, komm zum Pharao, Kapitel 10, Vers 1. Und Gott sagt, dass das Volk hineinkommt in das Schilfmeer und zwischen den Stücken hindurchgeht. Merkt ihr was? Zwischen den Stücken hindurchgeht, sozusagen. Da steht nicht da, Stücken. Aber da war links und rechts Wasser, Wasserwände. Die Fische haben geguckt, hey, was ist da los? Ne? Und was sauste da durch? Was war da? Das lesen wir. Eine Feuersäule, Feuer, war dort. Wenn wir die ganze Geschichte lesen, wir haben jetzt nicht Zeit. Und dann steht nachher, du hast sie hindurchgebracht. Kapitel 15, Vers 19. Und sie sind auf trockenem Land, mitten durchs Meer gezogen, als Hebräer. Da ist das Wort Hebräer wieder da. Steht ihr? So. Gott steht zu seinem Bund. Als Israel durch das Schilfmeer hindurch ging, das ist die am meisten gerühmte Tat bis heute. Gott hat uns durchs Schilfmeer hindurchgebracht. Was heißt das? Das ist die Erinnerung an seinen Bund. Das ist die Erinnerung an eine vollkommene Erlösung, Rettung. Schließt alles ein. Sie erlöst uns. Gott macht uns frei. Sein Bund ist unauflöslich. Und er sagt nicht, geht rein, kommt rein. Warum? Ich bin mitten im Meer. Ist das nicht fantastisch? Wo immer Gott dich hinschickt, da sagt er nicht, geh dahin, sondern komm dahin. So, haben wir das begriffen? Das ist einmalig. Das ist einmalig. Das ist der Bund des Volkes zwischen den Stücken. Nun hat jede neue Geburt mit Wasser zu tun, wie jede Geburt mit Wasser zu tun hat. Ne? Wasser. Ohne Wasser keine Geburt, stimmt's? Ja, nun. Wir sind geboren, wiedergeboren, neugeboren aus Wasser und Geist. Hinein in das Wasser. Das ist der Höhepunkt der Rettung Israels, durch das Schilfmeer hindurchzugehen und dann am anderen Tage die Feinde geschlagen zu sehen. Sie sind tot. Du wirst sie nie mehr so wiedersehen. Du bist jetzt frei. Als ich bin Kind gläubiger Eltern. Mein Vater war Kommunist, Atheist, der hatte die Nase so voll von der Kirche, dass er sie als Student mit seinen Kommilitonen aktiv mit Pamphleten und dergleichen bekämpft hat und hat Sachen da losgelassen und so weiter. Er hat Abhörgeräte in das Lehrerzimmer eingebaut und alles Mögliche. Naja, da war schon der Richtige. Und dann eines Tages hat er sich zum lieben Heiland bekehrt. Und dann wurde er ein glühender Verehrer seines Herrn. Und nicht nur Verehrer, sondern auch Nachfolger. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich sehr früh von Jesus wusste. Ich habe Gott mit 5 Jahren erlebt. Ich habe erlebt, wie er meinen Bruder geheilt hat. Über Nacht. Mittelohr, Vereiterung. Abends habe ich mit meiner Mutter gebetet. Es war in Marienberg, im Erzgebirge, im Krieg. Und dann sagte am nächsten Morgen mein Bruder, heute Nacht wurde es plötzlich so hell. Da kam der liebe Heiland zu meinem Ohr und hat es angerührt und jetzt habe ich keine Schmerzen mehr. War alles zu Ende. Ich habe solche Sachen oft erlebt. Und so wusste ich als Kind, wer Jesus ist. Als ich 1948 wegen meiner erbärmlichen Unterernährung, sieht man mir heute nicht mehr an, nach der Schweiz kam, um dort in die Schule zu gehen, im Appenzeller Land, in Schwellbrunn. Und ja, man müsste da ein paar Tage wohnen, dann würde man das wieder ein bisschen besser können. Habe ich dort eine Bibel geschenkt gekriegt. Diese Bibel habe ich dann in einem Zug durchgelesen. Ich war damals 8 Jahre alt. Und was ich damals gelesen habe, das hat mir so viel Kraft geschenkt, dass als ich 11 Jahre alt war und in der 5. Klasse einen Lehrer bekam, der mir weismachen wollte, das mit dem Evolution. Ne? Ja. Das ist Quatsch, was in der Bibel steht mit Gott macht die Menschen so. Da habe ich ihm widersprochen. Ich wagte es, Tante Edda, einem Lehrer zu widersprechen und ihm zu sagen, das stimmt nicht. Ich habe das in der Bibel anders gelesen. Hiermit wurde ich sein Feind. Der hat dann also, muss ich mal vorstellen, da hat der Kleine, dieser erwachsene Mann, ein kluger Mann, der hat mich als einen Herausforderer angesehen. Ich finde das toll. Ne? Toll, da hat er mir ein Zeugnis verpasst. Das habe ich noch zu Hause liegen. Mein Vater hat drauf geschrieben, dieses Zeugnis kann nicht, mein Vater war ja auch Lehrer gewesen, dieses Zeugnis kann nicht als wahr angesehen werden. Da war der Skandal da, ne? Weil ich die Bibel gelesen habe. Also ich wusste. Aber dann liebte ich die Philosophie und dann habe ich bei Friedrich Nietzsche. Der hat einen schönen Stil und den habe ich geliebt. Ach, den habe ich gelesen. Ich dachte, du bist ein Pfaffensohn, ich auch. Wir haben dasselbe Problem. Und dann habe ich den Zarathustra gelesen und ich war begeistert von Friedrich Nietzsche. Dann schreibt er doch, wir haben den alten Gott gründlich tot gemacht. Ich habe das Buch zu Hause noch, ich habe es nicht weggeschmissen. Da habe ich das an die Wand geschmissen. Vor Zorn, weil ich mir sagte, du Idiot, ich glaube an dich, dass du glaubst, dass es keinen Gott gibt und jetzt schreibst du mir hier, dass es einen Gott gibt. Ich war bitter enttäuscht und habe mich zu Gott bekehrt. Ich weiß, was ich sage. So, ich will sagen, Gott arbeitet an uns, Gott hat verschiedene Wege und er führt uns in die Neugeburt hinein, aber es bedarf auch eines gewissen Mutes. Und diesen Mut musste ich aufbringen. Muss ich jetzt aufhören? Ich habe euch noch ein paar Sachen zu sagen. Wisst ihr, und wenn es hier um den Bund Gottes geht, dann muss ich noch ein paar Sachen euch vor die Augen führen. Die sind so ergreifend, die machen mich so, weiß nicht, wie's, ne, da kommen so Gefühle, ne? Emotionen, Gott hat mich auch als Emotionenpaket gebaut und nicht nur als, naja, gut. Wir brauchen Mut. Und jetzt versetzen wir uns mal in die Zeit, wo der Pharao sagt, Mensch, mach die ganzen Typen kalt, die Kinder da, die Jungs, mach sie alle kalt. Wenn die Mädels groß werden, dann heiraten wir sie und dann ist Schluss aus. Rechnung ohne den Wirt gemacht. Da passiert es. Zwei Frauen, zwei Hebammen schreiben in der Zeitung, wir treiben nicht ab. Und die zwei Hebammen gehen hin und sagen, wir machen das nicht mit. Und sie machen es nicht mit. Und da kommen sie von Pharao. Dann fragt er, hey, ich habe euch doch gesagt, ja, Pech gehabt. Wir kommen hin, die Kinder sind da. Können wir nichts mehr machen, wir werden doch keine Kinder töten. Dann kommt der Schuft auf die Idee, wir werden die Kinder kaputt machen. Wenn sie dann schon da sind, dann schmeißen wir in den Nil. Wir lesen von einem Mann, Amram heißt er, Am heißt Volk und Ram heißt groß, wie Av heißt Vater und Ram heißt groß, großer Vater, erhabener Vater, Abram und Amram, erhabenes Volk, großes Volk. Sein Papa hat ihm diesen Namen gegeben und der ist mit einer Frau bekannt geworden, die gefiel ihm, Jocheved, das heißt die Herrlichkeit des Herrn. Kabot, Chevet, ja, Jo, Chevet, die Herrlichkeit des Herrn. So, und dann haben die gesagt, von wegen dir, Pharao, wir heiraten und wir zeugen Kinder. A, Miriam, B, Aaron, C, Mose. Ja, Jakutiel soll er geheißen haben. Naja, wissen wir nicht genau. Das ist eine alte Tradition aus hebräischen Tradition. Und jetzt ihr kennt die Geschichte. Wo kommt das Kästchen hin? In den Schilf des Nil. In das Schilf des Nil. Ein kleines Kästchen. Miriam, passt auf. Und jetzt kommt es. Drei Frauen sind es schon, die einen Riesenmut haben. Die zwei Hebräerinnen und dann die Mutter und dann Miriam. Und jetzt kommt Nummer 5, die Pharao-Tochter. Die kommt mit ihrem ganzen Stab, will nach Baden gehen und die ganzen Mädchen, die laufen da hinten rum, die sind nicht dabei, dann hat sie ein Mädchen bei sich. Und jetzt der hebräische Text ist fast eindeutig. Der hebräische Text sagt, und sie sandte die Magd und holte das Kästchen. Und die Rabbinen legen es so aus, dass sie die Magd wegsandte, weil sie das Kästchen gesehen hat und hat etwas geahnt. Und sie nimmt das Kästchen und sie macht das Kästchen auf. Und was passiert da? Und siehe, ein Knabe, der weinte. Und? Was kommt jetzt? Und es brach ihr fast das Herz. Und es jammerte sie. Und es jammerte sie. Sie hatte tiefe, mütterliche Gefühle. Die Pharaonentochter. Und was sagt sie? Da springt die Miriam hin und sagt sie, hör mal, ich kann da, irgendwie muss die sich geäußert haben. Jedenfalls, sie sind sich schnell einig, Miriam. Und ihr kennt die Geschichte, ne? Mose wird bei seiner Mutter aufgezogen. Und jetzt kommt Jocheved und indoktriniert ihren Kleinen. Und sagt ihm, hör mal, dein Papa, das ist der Amram. Und dein Bruder ist der Aaron und die Schwester ist die Miriam. Und wir glauben an den Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Und lehrt ihn, wenn dein Kind dich fragt, so wird Mose eines Tages seinem Volk weiter sagen, warum ist das, dass wir Passa feiern? Dann sag ihm, Sklaven waren wir in Ägypten, aber Gott hat uns mit hocherhobenem Arm und starker Hand rausgeholt und jetzt sind wir erlöst. Sag das deinem Kind. Das ist die Aufgabe der Familie und deswegen ist Familie so wichtig. Israel, das Judentum, die Juden hätten nie überlebt, wenn sie nicht so starke Familien hätten. Die sagen auch nicht, wir haben 748 Mitglieder, sondern wir haben 354 Familien in unserer Synagoge. Familien, 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 das ist wichtig. Leute, das ist wichtig. Hitler hat das abgeschafft und wir machen es nach. Hitler hat die Familien zerrissen. Und so wird sie weiter zerrissen, bis heute hin. Ne? So. Diese Frauen hatten Mut, diese Pharaonentochter hatte Mut. Sie hat diesen kleinen Jungen mutig aufgenommen. Und damit ihr Leben riskiert. Und später hat sie ihn nach Hause geholt. Dieser Mut berechtigt sie nach der Bibel, Mutter zu sein. Und sie nennt ihr Kind, diesen kleinen Sohn, der ihr jetzt übergeben wird eines Tages, Moshe. Und das ist ägyptisch und heißt Sohn. Und da ist eine Lautmalerei und im Hebräischen heißt es Meshitihu. Masha heißt herausziehen. Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen, heißt es. Meshiti, das ist eine Lautmalerei, aber Moshe heißt ägyptisch, Sohn. Die Pharaonentochter hat einen Sohn. Warum? Weil sie so mutig ist. Weil sie so mutig ist. Und mit, das ist es, worauf ich hinweisen möchte. Diese fünf Frauen, dieser Mann, der Amram. Diese Leute beweisen Mut zur Freiheit. Gegen Unterdrückung. Und die Seite, die hebräische Seite, Jochevet, ihr Mann und so weiter, erinnern sich an den Bund, den Gott mit seinem Volk gemacht hat. Ein ewiger Bund. Und in finsterster Zeit, wo alles aussieht, die liquidieren uns, die bringen uns um, da bleibt niemand mehr von uns, haben diese Leute den Mut an den Bund Gottes zu glauben. Und jetzt schließt sich der Kreis. Jesus hat uns errettet. Ich will auf den Bund noch kurz eingehen. Jesus hat uns errettet. Jesus hat sein Leben ans Kreuz gewagt. Er hat uns mit seinem Leben in den vielen Jahren, die er auf der Erde gelebt hat, die Treue und die Güte Gottes bewiesen. Und er hat uns mit seinem Tod seine Treue und seine Güte und seine Wahrhaftigkeit und seine Stärke bewiesen, dass er zu seinem Bund steht, koste es, was es wolle, und wenn ich die Dornenkrone habe und wenn ich mit Armen ausgebreitet am Kreuz sterben muss. Egal. Dieser Bund wird nie gebrochen. Das ist sein Bund mit uns. Den Bund wollte er schon früher mit den Völkern schließen. Aber Israel hat das verschlammt. Sie, anstatt den Völkern die Botschaft zu bringen, ihr sollt mir ein Volk sein von Priestern, das anderen Völkern die Botschaft bringt, so wie Apostelgeschichte 1. Dann haben sie sich den Völkern angeschlossen und haben Götzendienst eingeführt und sind zerstreut worden unter alle Völker. Und heute stehen wir in der Gefahr, diese gewaltige Botschaft aus Feigheit oder was auch immer, angesichts einer unglaublichen Gottlosigkeit, wie sie offensichtlich noch nie in unserem Lande gewesen ist, unter den Scheffel zu stellen. Wir müssen aufstehen, wir müssen in dieser Gesellschaft etwas bewirken. Und die Gemeinde ist das einzige Werkzeug Gottes, das er auf dieser Erde hat, um seine Pläne durchzuführen, um den Menschen zu zeigen, wie gütig es ist. Er ist, und dass da ein Gott ist, der nicht die Zerstörung, die Selbstzerstörung, das Kaputte möchte, sondern dass er die Leute reparieren will. Und deswegen ist Gemeinde eine Werkstatt, in der die Leute repariert werden, kompetent repariert werden, mit dem Wort Gottes und mit den Mitteln, die uns allen zur Verfügung stehen. Das ist wichtig, das ist Botschaft des Bundes, die Botschaft des Bundes. Gott hat mit uns einen ewigen Bund gemacht. Wir sind seine Kinder, haben wir ein bisschen mehr Mut. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe mich bekehrt, ich habe so viele Zweifel. Mensch, hör mit der Sünde auf und dann hast du keine Zweifel mehr. Ist mir auch so gegangen. Habe ich mich umgedreht, ist gewesen weg. Ja. Und wenn ich stehen geblieben bin, tja, da habe ich Pech gehabt, ne? Ich stehen geblieben bin, habe mich um verschiedene Dinge gekümmert. Ja, dann, da war da nichts, ne? Tote Hose. Und dann war auch so dieses tiefe innere Vertrauen weg. Aber das möchte ich euch sagen. Liebe Leute, glaubt dem Bund Gottes, seiner unverbrüchlichen Treue. Glaubt ihm. Sagt einfach Amen zu dem, was Gott euch gegeben hat. Amen zu seinen Verheißungen, Amen zu seinem Bund, zu seinem Werk, zu seinem Opfer. Das ist ein anderes Leben, auch wenn wir im Knast sein müssen, vielleicht einen Tag, wissen wir nicht. Aber herrlich, Gott zu dienen, Gott zu kennen und ihm zu folgen. Gott segne euch alle.